Wir sind stehen geblieben bei der nationalen Buße Israels. Samuels Fürbitte und Brandopfer. Ich verweise noch auf Jeremia 15,1, wo Samuel als ganz spezieller Fürbitter Israels erwähnt wird und auch Psalm 99, Vers 6. Damals stellte Samuel einen Stein auf, gab ihm den Namen Ebenezer, Stein der Hilfe, um gewissermaßen Gottes Treue zu markieren. Und so kann man das auch sehr persönlich übertragen. Wir können auch in unserem Leben, wenn wir das so überschauen, immer wieder Gottes Durchhilfe bis an diesen Punkt erleben. Es lohnt sich auch, gewissermaßen solche Markierungen zu erkennen in unserem Leben. Bis hierher hat der Herr geholfen. Ebenezer. Dann kommt Kapitel 8. Das Volk ist enttäuscht über die Söhne von Samuel. Es waren korrupte Richter. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum hat Samuel das überhaupt zugelassen, dass diese Söhne dieses Richteramt ausüben konnten? Da ist doch auch eine gewisse Verantwortung bei Samuel, die auf ein Versagen hinweist. Aber das hat dem Volk erst recht die Enttäuschung gegeben über diese Art von Regierung, wie Israel das jahrhundertelang kannte, immer diese Richter. Und so gaben gerade die missratenen Söhne von Samuel dem Volk ein Argument in die Hand: Wir möchten jetzt auch einen König haben, so wie die anderen Völker. Wir wollen nicht mehr einen Extrazug fahren. Man kann dieses Kapitel auch sehr aktualisieren. Das erleben auch immer wieder Kinder aus gläubigen, aus christlichen Familien. Sie merken immer, dass sie bei manchen Themen und so müssen sie einen Extrazug fahren in der Schule. Und das ist ein sehr großes Spannungsfeld für Kinder. Und darum ist es auch wichtig, dass man als Eltern sich Mühe gibt, irgendwie dieses Vakuum, das da entstehen könnte, mit einer Alternative auch auszufüllen. Man merkt, es lohnt sich ja auch, eben diesen Weg zu gehen. Israel hatte genug von einem Extrazug als auserwähltes Volk. Wir möchten so sein wie die anderen. Sie wollten also nicht mehr Samuel als Oberrichter. Samuel war tief enttäuscht. Und Gott sagt ihm: Vergiss das. Sie haben mich eigentlich verworfen. Sie wollen nicht, dass ich eigentlich als König über Israel herrsche und so eben gewisse Personen als Richter benutzt habe, ohne dass die wirklich die Position eines Königs einnehmen. Sie haben mich verworfen. Höre auf sie, sie sollen einen König haben. Samuel ist bereit und erklärt dann auch in diesem Kapitel, wie das so geht und was es auch für Nachteile bringen wird. Im Gegensatz zu den Richtern, ein König hat einen ganz anderen Status. Da müsst ihr Steuern bezahlen. Und es wird zu schweren zusätzlichen Steuerbelastungen kommen. Kein Problem. Wir wollen sein wie die anderen Völker. Aber er hat ihnen das nochmals ganz deutlich vorgelegt. Nun ist es interessant, wir sehen in den früheren Bibelbüchern, dass Gott eigentlich geplant hat, dass es einmal zu einem Königtum kommen würde in Israel. 1. Mose 17, da sagt Gott zu Abraham, Vers 6, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Und ich werde dich zu Nationen machen und Könige sollen aus dir hervorkommen. Ich habe noch weitere Stellen angegeben, auch Vers 16 in diesem Kapitel. Dann in 25,11 wiederum. In 5. Mose 17, 14 bis 20 hat schon Mose das Königsgesetz gegeben. Wenn Israel einmal einen König haben wird, nach welchen Prinzipien der König dann sich richten muss. Das war alles schon vorbereitet. Und sagen wir, ich habe am Anfang gelesen aus Apostelgeschichte 13, wo Gott sagt, ich habe David gefunden, den Mann nach meinem Herzen. Also die Monarchie, die Königsherrschaft durch David, die kam von Gottes Seite her. Also es wäre so oder so einmal zur Monarchie gekommen, aber Israel fragte eigentlich, sagen wir, 40 Jahre zu früh. Es war also die falsche Zeit. Es wäre sowieso gekommen, aber sie haben zur falschen Zeit etwas gewollt, was Gott ihnen später sowieso gegeben hätte. Und das Motiv war falsch. Wir wollen so sein wie die anderen Völker. Zur falschen Zeit und aus dem falschen Motiv. Und das sollte Konsequenzen haben. Übrigens, in 8, Vers, Erster Samuel 8, wenn es heißt, dass sie einen König haben wollten, um einen König gebeten haben, da findet man im Hebräischen das Wort Sha'al. Das Partizip davon heißt Sha'ul. Gefragt, erbeten. Sha'ul ist Saul. Auf Hebräisch sagt man, für Saul sagt man Sha'ul. Der Gefragte. Und sie haben also, dieses Wort kommt immer wieder vor, sie haben einen König erbeten oder erfragt. Das ist das Wort Sha'al. Also das gleiche Verb wie der Name Saul, Sha'ul. Und Gott erklärt, damit haben sie ihn als König eigentlich verworfen. Also er ist der Mann, der gewählt wurde, gewünscht wurde vom Volk. Jetzt kommen wir zu Kapitel 9. Da wird die Geschichte erzählt von dem jungen Saul. Vers 1 und 2. Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, der Sohn Abiels. Des Sohnes Zeros, des Sohnes Bekorats, des Sohnes Afias, des Sohnes eines Benjaminiters, ein vermögender Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, Hebräisch Shaul, Erbetener, jung und schön. Und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts war er höher als alles Volk. Sein Vater hatte Esel verloren, sie haben sich verirrt und Saul musste mit einem Knecht die Esel suchen gehen. Das wird so schön berichtet, diese Geschichte, wie die Esel verloren gegangen sind und Saul ein Königtum gefunden hat. Und Gott hat auch dann die Esel finden lassen. Also, der Mann, der die Esel verloren hat und ein Königtum gefunden hat. Das wird uns beschrieben in Kapitel 9 bis 10. Auf dieser Suche nach den Eseln kam nämlich der junge Saul in Kontakt mit dem Propheten Samuel. Und Gott gab ihm den Auftrag, das ist der Mann, jetzt musst du ihn zum König salben. Wir finden schöne Charaktereigenschaften, oder überhaupt Eigenschaften Sauls, er war jung, schön, ein Kopf größer als alle anderen. 9,2, 10, 23. Dann sehen wir, er war fleißig und zuverlässig, wie er die Esel suchen gegangen ist. Kapitel 9, 3 bis 5. Und als er sehr lange ging, dieses Suchen, war er sehr bekümmert um den Vater, dass er etwas Angst bekommen könnte. Also hat er Sorgen um seinen Vater. Kapitel 9, Vers 5. Und als sie dazu zu dem Propheten Samuel gehen wollen, dann sagt er, ja, wir können doch nicht einfach zu diesem Propheten gehen und haben kein Geschenk. Der war auch sehr anständig. Der wollte ein Geschenk mitbringen, ja? Und das haben wir in Kapitel 9,7. 9,21 zeigt, er war sehr demütig. Obwohl die Familie ja reich war, sagt er in Vers 21, da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter von einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht meine Familie die geringste unter allen Familien des Stammes Benjamin? Er hat nämlich eine große Meinung von seiner Familie und damit von sich selbst. Demütig. Und weiter in Kapitel 11, Vers 14, in einem bestimmten Zusammenhang sehen wir, wie er barmherzig war gegen seine persönlichen Feinde. Sehr wertvolle menschliche Eigenschaften. Und genau das sollte der starke Mann werden nach dem Herzen des Volkes. Kapitel 10, die Salbung. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie aus auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, ist es nicht so, dass der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Die Salbung des Königs Saul. Fällt uns auf, was Samuel benutzt hat. Eine Flasche. Später, als David gesalbt wird in Kapitel 16, da benutzt er, derselbe Prophet, ein Ölhorn. 16, Vers 19. Und da haben wir bereits einen prophetischen Hinweis. Wenn man eine Flasche zu Boden schmettert, dann ist sie kaputt. Wenn man ein Horn, sagen wir ein Widerhorn, auf den Boden schmettert, ist es nicht zerschmettert. Das Königtum Sauls sollte zerbrechen. Aber das Königtum Davids sollte ewig bleiben. Und der letzte König aus dem Haus Davids soll der Messias Jesus sein, der 1000 Jahre über die Erde regieren wird, bis dann der Weltuntergang kommt. Also auch hier haben wir ganz dramatische Aussagen dieser Flasche im Gegensatz zum Horn. Samuel sagte Saul verschiedene Zeichen voraus, die geschehen sollen. Wenn er dann weitergeht nach dieser Salbung. Und all diese prophetischen Aussagen sollten eine Bestätigung sein, dass diese Salbung wirklich von Gott bestätigt war. Und schließlich wird dieser Saul dann öffentlich auch vom Volk anerkannt. 10 Vers 24. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, habt ihr gesehen, den der Herr erwählt hat? Denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König. Saul wird anerkannt. Nun, ich habe erklärt, Gott wollte Saul nicht als König. Das Volk hat ihn verlangt. Warum hat er denn trotzdem diesen König gegeben? Und dann schließlich mit der Salbung eingesetzt. Das Geheimnis wird uns in Hosea gelüftet. Hosea 13, Vers 10, das ist der erste der kleinen Propheten, also das 12. Buch der Bibel. Das findet man's gut, ja. 13, Vers 11. Vers 10 schon. Wo ist nun dein König, dass er dich rette in allen deinen Städten? Und wo deine Richter, von welchen du sagtest, gib mir einen König und Fürsten? Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Gott hat also die Bitte um Saul erhört, aber das war gewissermaßen im Zorn. Denn Gott war entrüstet darüber, dass er eigentlich als König verworfen worden war. Und darum hat Gott also dieses Gebet erhört, aber es war gleichzeitig ein Gericht für Israel. Und da sehen wir die Möglichkeit, dass wenn wir einfach eigensinnig um Dinge bitten, dass es geschehen kann, dass Gott diese Bitten erfüllt. Aber nicht zu unserem Guten. Und so war das mit Saul. Da sollte das Volk wirklich erkennen, was es bringt, jemanden zu wünschen, den Gott nicht geben wollte. 1. Samuel 11 Es gibt einen Konflikt mit den Ammoniten, Nordjordanien. Da hat Saul große militärische Erfolge. In Gilgal, Kapitel 11, 15, wird er nochmals durchs Volk erneut bestätigt als König. Und dabei ist Gilgal ein wichtiger Ort. Dieser Ort kommt im Buch Josua dauernd vor. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt. All die vielen Stellen aus Kapitel 4, 9, 10, 12, 14 und 15. Als Josua und das Volk Israel ins Land hineingingen, das heißende Land, da war Gilgal immer der Ausgangspunkt für die vielen Siege im Land. Gilgal war der Ort, wo sie sich beschnitten hatten. Die Beschneidung spricht von Gottes Gericht über unsere verdorbene Natur, die nur in der Lage ist, immer wieder einen Sünder zu zeugen. Die Beschneidung anerkennt Gottes Urteil über unsere verdorbene Natur. Aber das war dann auch der Ausgangspunkt für Siege, für Erfolg. Und nun, Saul kommt nach Gilgal, dem verheißungsvollen Ort des Gelingens. Aber wir sehen, der Wunsch nach Saul kam ja aus der verdorbenen Natur Israels, aus den verdorbenen Herzen, und darum konnte das keinen wirklichen Erfolg geben. Anfänglich war aber Erfolg da. Ich habe hier auch noch aufgeführt all die Stellen in 1. Samuel, wo Gilgal vorkommt. All die vielen Stellen in Kapitel 7, 10, 11, 13 und 15. Also dieser Ort spielt eine wichtige Rolle im Vergleich in dem Buch Josua. Anfänglich sieht alles so erfolgversprechend aus. Dann kommt Kapitel 12. Samuel hält hier eine feierliche Abschiedsrede und zeigt nochmals dem Volk seine ganze Verantwortung auf. Und er spricht hier über den Messias. 12, Vers 3. Hier bin ich. Zeugt gegen mich vor dem Herrn und vor seinem Messias. Vers 5. Und er sprach zu ihnen, der Herr ist Zeuge gegen euch. Und Zeuge sein Messias an diesem Tag, dass ihr gar nichts in meiner Hand gefunden habt. Und sie sprechen, er ist Zeuge. Das Interessante ist, Samuel spricht hier über den Messias als eine Person, die existiert. Schon damals. Also, der Messias wird nicht dargestellt als irgendein Mensch, der dann später einmal geboren wird, sondern hier wird die Präexistenz, also die Existenz schon vor seiner Geburt, wird hier ganz klar ans Licht gebracht. Das stimmt übrigens auch überein mit Micha 5,1, wo steht, dass der Messias aus Bethlehem kommen soll, dann ist er ein Mensch. Aber es heißt im gleichen Vers, und seine Ausgänge sind von der Ewigkeit her. Dann ist er Gott und Präexistent. Das ist ein ganz anderer Jesus, ein ganz anderer Messias als der Messias im Koran. Nach dem Koran ist Jesus ein geschaffenes Wesen im Mutterleib der Maria. Das ist nicht der gleiche Jesus. Der Jesus im Koran ist ein anderer Jesus, hat überhaupt nichts zu tun mit dem Jesus der Bibel. Da ist auch eindrücklich, wie Samuel zum Volk spricht. Er erzählt ihnen nochmals die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten, was man in den Büchern Mose findet. Dann erzählt er ihnen über die Richterzeit, was wir im Buch der Richter finden. Interessant, also das Buch der Richter wird in 1. Samuel bereits vorausgesetzt und daraus erzählt. Und er prangert nochmals Israels Sünde an. 12, Vers 17. Am Schluss, dass das Böse, das ihr getan habt, groß ist in den Augen des Herrn, einen König für euch zu begehren. Und da haben wir wieder das Wort Sha'al. Von dem das Wort Saul, Sha'ul, herkommt. Aber dann ruft er das Volk auf, ihr habt nun falsch gehandelt, aber jetzt ruft er sie auf zur Treue. Und nochmals gibt es Donner vom Himmel und Regen im Juni. Warum ich weiß, dass es im Juni war? In 12,17 heißt es, ist nicht jetzt die Weizenernte. Ich will zum Herrn rufen und er wird Donner und Regen geben. Nun, die Weizenernte in Israel beginnt mit dem Pfingstfest. An Pfingsten wurden die ersten Weizengarben geschnitten und erst nach diesem Ereignis des Pfingstfestes durfte man im übrigen Israel Weizen schneiden. Also, wir sind in der Pfingstzeit, im Juni, und die Regenzeit in Israel, die dauert von Ende Oktober, Anfang November bis März. Also im April soll eigentlich der Spätregen da wirklich zum Ende gekommen sein. Und dann kam die trockene Zeit dazwischen. Die Winterszeit ist die Regenzeit, dann kommt die trockene Zeit. Und dass es da geregnet hat im Juni, das war nun wirklich ein klares, deutliches Zeichen. Das ist also nicht so, wie man hier sagen würde, als Bestätigung wird es dann morgen regnen. Das ist dann weniger eindrücklich, ja? Gut, aber auch hier haben wir wieder den Donner vom Himmel, was wir schon gesehen haben, wie die Mutter von Samuel von diesem Donner gesprochen hat in 1. Samuel 2, Vers 10. Wir kommen zu Kapitel 13. Immer noch dieser dauernde Konflikt der Philister und Israel. Prinz Jonathan, einer der Söhne Sauls, hat durch einen Überfall auf eine philistäische Aufstellung großen Erfolg. Aber das hat den Zorn der Philister herausgefordert. Es kommt zum Krieg. Und plötzlich hat ganz Israel Angst vor den Philistern. Sie gingen nach Gilgal und dort sollten sie warten, bis dann der Prophet Samuel kommt, um ein Opfer darzubringen. Und dann kommt, nach 7 Tagen kommt der Samuel. Und jetzt werden sie alle nervös und ungeduldig. Und Saul denkt, der Bub, wenn er nicht kommt, dann bringe ich das Opfer dar. Aber der Prophet Samuel hatte damals nach der Salbung, das war schon mindestens 2 Jahre früher etwa, hat er von diesem Ereignis vorausgesagt. Ich lese aus 10, Vers 8. Und gehe vor mir nach Gilgal hinab. Und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme. Und ich werde dir kundtun, was du tun sollst. Und jetzt haben wir genau diese Situation in 13,8. Und er wartete 7 Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Und das Volk zerstreute sich von ihm weg. Da sprach Saul, bringt mir das Brandopfer. Und er macht es, und dann kommt Samuel. Vers 12. Vers 11 sagt er, was hast du getan? Dann will sich da Saul herausreden. Vers 12. Jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen. Und ich habe den Herrn nicht angefleht. Ich überwand mich und opferte das Brandopfer. Da sagt ihm noch Saul. Und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast nicht beobachtet das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Denn jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel bestätigt, auf ewig. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Denn du hast nicht beobachtet, was der Herr dir geboten hat. Also, Saul hat gegen ein ausdrückliches Gebot des Herrn verstoßen und das hat ihm diese Verwerfung eingebracht. Und das zeigt es, wie wichtig es ist, auch gerade für Führer im Volk Gottes, dass sie die göttlichen Gebote ernst nehmen. Und ich denke, ja gut, das muss man ein bisschen die Situation sehen und die Leute werden nervös und da kann man doch nicht so. Das war ein Grund zur Verwerfung dieses Führers über das Volk Gottes. Es dünkt einem vielleicht hart, aber es ist uns so aufgezeichnet. Sauls Ungehorsam in Gilgal. Sein Königtum soll keinen Bestand haben. Im Weiteren wird gezeigt, die Israeliten hatten damals einen totalen Waffenmangel. War wirklich ganz schlimm. Die hatten kaum Schmiede, die die Waffen herstellen konnten damals. In 1. Samuel 14 sehen wir dann, wie Jonathan, Prinz Jonathan, nochmals einen gewaltigen Erfolg erzielt. In dieser so aussichtslosen Zeit. Aber man sieht, das kommt aus einem Glauben heraus. Ich lese aus Kapitel 14, Vers 6. Und Jonathan sprach zu dem Knaben, der seine Waffen trug: Komm und lass uns hinübergehen zu der Aufstellung dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr für uns wirken, denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele zu retten oder durch wenige. Und er hat gewaltigen Erfolg. Also da sehen wir diesen persönlichen Glauben, den Jonathan hatte. Er war nicht sicher, ob der Herr hilft. Aber es war ihm klar, Gott, wenn Gott uns hilft, dann hilft er uns. Es kommt gar nicht darauf an, ob wir jetzt viele Soldaten sind oder nur ganz wenige. Und Gott hat diesen Glauben dann auch bestätigt. Aber wir lesen dann weiter, wie Saul in Torheiten verfällt. In 14,18 lesen wir, diese Angst vor den Philistern heißt es da, da sprach Saul zu Achia: Bringe die Lade Gottes herbei. Es wiederholt er genau den gleichen Unsinn wie in 1. Samuel 4. Die Bundeslade muss her, da haben wir Erfolg. Das ist wieder abergläubisches Talismandenken. Und eine weitere Torheit, Vers 24, diese Auseinandersetzung mit den Philistern, heißt es: Die Männer von Israel waren aber sehr angestrengt an ihrem Tag. Und Saul beschwor das Volk und sprach: Verflucht sei der Mann, der Speise essen wird bis zum Abend und bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Und das ganze Volk kostete keine Speise. Es denkt er, wenn ich da ein rigoroses Fasten durchbringe, dann bringt es Erfolg. Dabei war das Volk erschöpft. Und jetzt drückt er noch das mit dem Fasten durch und denkt, das bringt dann etwas. Und sein Sohn Jonathan hatte nichts davon gehört, von diesem dummen Schwur, und hat dann Honig gefunden im Wald und hat das gegessen. Das wird bekannt, und Saul ist bereit. Dieses Urteil wird ausgeführt, dieser Fluch, wer auch immer gegessen hat. Und es ist das Volk, das dann Jonathan rettet, indem sie einen Gegenschwur machen. Also ein Gegenschwur, wenn Jonathan etwas angetan wird. Und so können sie durch den Gegenschwur, können sie den dummen Schwur von Saul aufheben. Eindrücklich. Also das Volk rettet Jonathan. Aber wir sehen, wie Saul fortfährt mit Dummheiten und auch denkt, irgendwie durch eine Bundeslade oder durch die Technik des Fastens, da kommt dann der Durchbruch. Überhaupt nicht. Die Quelle für einen Durchbruch, die liegt wo ganz anders. Saul hat versagt im Hören auf Gottes Gebot. Im Hören auf die Autorität Gottes in seinem Wort. Dort wäre die Quelle für Gottes Hilfe zu finden. Und nicht in diesen Methoden, oder wie man dem sagen will. Es wird dann weiter berichtet in Kapitel 14, wie Saul zwar viele Feinde besiegen konnte, Vers 47 und 48, so zusammengefasst hatte er manche Erfolge, aber in Vers 52 wird gesagt, es gab eine dauernde Konfrontation mit den Philistern. Und der Streit war heftig gegen die Philister alle Tage Sauls. Und wenn Saul irgendeinen streitbaren Mann und irgendeinen Tapferen sah, so gesellte er ihn zu sich. Also dieses Joch hatte Israel die ganze Zeit. Diese Philister waren wirklich das Problem Nummer eins für den Staat Israel, Israels damals. Wir sehen ganz markante Parallelen zu heute, ja? Und wir sind in der Zeit, wo die Schechina nicht da ist. Und wo man eben mehr auf den starken Mann vertraut, als auf Gott. Wir kommen zu Kapitel 15. Da wird ein militärischer Erfolg von Saul berichtet über Amalek. Die Amalekiter, diese alten Erzfeinde seit der Wüstenwanderung. Aber Gott hat gesagt, es soll wirklich ein schonungsloses Gericht geben über die Amalekiter. Aber da hat dann Saul auch nicht darauf gehört. Er hat zum Beispiel das Vieh hat er verschont, wollte das nicht töten, wie Gott es vorgeschrieben hatte. Und dann kommt Samuel. 15,22. Und Samuel sprach zu Saul, hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern? Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Es war ja so, Samuel kam zu Saul und der tat so, wie wenn er wirklich das Gebot Gottes erfüllt hätte. Und dann sagt Samuel, ja und was ist denn da dieses Blöken vom kleinen Vieh? Ja, das sollte ja nicht mehr blöken, wenn die getötet sind. Und dann hat er eine gute Idee, der Saul, Vers 15, sie haben sie von den Amalekitern gebracht, weil das Volk das Beste vom Klein- und Ringvieh verschont hat, um den Herrn, deinen Gott, zu opfern. Das wollten wir brauchen für die Anbetung. Darum haben wir das so gemacht. Und dann erklärt Samuel, du, was soll dieses Worshipen? Das Gehorchen, das ist besser als Worshipen. Aufmerken besser. Wenn kein Gehorsam gegenüber Gottes Wort da ist, dann kannst du das vergessen mit dem Anbeten. Nochmals, Vers 22. Hat der Herr Lust an Brandopfern und Schlachtopfern? Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn die Sünde der Wahrsagerei ist Widerspenstigkeit. Und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sollst. Jetzt sind wir wirklich an einem Tiefpunkt angelangt. Und schauen wir mal, wie der König reagiert. Vers 24. Und Saul sprach zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Vers 25. Und nun vergib doch meine Sünde und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn anbete. Aber Samuel sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um. Denn du hast das Wort des Herrn verworfen. Und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Das war so schlimm für Samuel. Das konnte er nicht leichtfertig sagen. So, jetzt ist man mit dir aus. Wenn wir sehen, wie in Vers 10, was vorher geschehen war, geschah das Wort des Herrn zu Samuel also. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich hinter mir abgewandt und hat meine Worte nicht erfüllt. Und Samuel entbrannte und schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Das war so schlimm für Samuel. Also der hat nicht gesagt, oh, Saul, jetzt kriegst du es mal. Ja? Das war ganz schlimm für ihn, ihm das zu sagen. Aber schau, wenn du nicht auf Gottes Wort gehorchst, dann ist alles andere, das können wir nicht brauchen. Natürlich hatte Gott das Worshipen eingesetzt, die Opfer in 3. Mose 1 und folgende. Das kam von Gott. Aber wenn nicht der Gehorsam gegenüber Gottes Wort vorausgeht, dann verliert das seine Bedeutung und seinen Wert vor Gott. Aber schauen wir weiter. Saul will wirklich Buße tun. Und ich lese Vers 30. Und er sprach, ich habe gesündigt und nun ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich vor dem Herrn, deinem Gott, anbete. Samuel kehrte um, Saul nach und Saul betete an vor dem Herrn. Woran merkt man, dass das keine echte Umkehr war? Er sagt, ich habe gesündigt. Aber im nächsten Satz sagt er, und nun ehren. Das ist nicht die Sprache der Buße. Die Sprache der Buße sagt wirklich etwas ganz anderes. Nämlich das, was man bei David findet, nach seinem schweren Fall und dem Ehebruch mit Bathsheba. Er hatte ein Jahr, bis er zur Buße kam. Aber dann kam der Nathan und hat ihm das alles aufgedeckt. Und schauen wir mal, wie David dann reagiert hat in 2. Samuel 12, 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Das ist das Gleiche. Da merken wir einen kleinen Unterschied. Saul sagte, ich habe gesündigt. David sagte, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ihm wurde klar, er hat Gott verunglückt. Ich dachte, ich habe gesündigt. Ich habe gegen Gott gesündigt. Und David sagt nichts davon, und jetzt ehre mich vor dem Volk. Und so konnte der Prophet sagen, der Herr hat dir vergeben, aber du musst unter die Zucht Gottes geraten. Damit die anderen Völker dann nicht spotten können und sagen, aha, da kann man das Ehebruch begehen und dann kann man sagen, tut mir leid, und dann ist schon wieder alles gut. Du musst unter die Zucht Gottes kommen. David beugt sich dann auch darunter. Aber es ist wirklich eindrücklich zu sehen, diese falsche Buße bei Saul, diese wahre Buße später bei David. Und noch etwas kann uns auffallen in 1. Samuel 15. Saul spricht immer über dein Gott. Dass ich vor dem Herrn deinen Gott anbete. Man kann mal schauen, wo das sonst noch vorkommt bei Saul. Immer wieder sagt er dein Gott. Der Mann hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Der war gläubig, aber der war nicht bekehrt. Ja, war ja nicht ein Atheist, der hat auch Gott angebetet. Man kann Gott anbeten und nicht wiedergeboren und nicht bekehrt sein. Ist möglich. Aber es fehlt auch diese wirklich lebendige Beziehung. Der Herr, mein Gott. Sag immer dein Gott. Und das Tragische ist, wie endet in 1. Samuel 31 dann König Saul mit Selbstmord. Ich möchte dazu lesen aus 2. Korinther 7, Vers 10. Da wird darüber gesprochen, es gibt zwei verschiedene Arten von Buße, von Reue. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Bei David, Leben. Bei Saul, Tod. Es endet mit dem Selbstmord. Und es ist interessant, das zu sehen mit Pharao in Ägypten, 2. Mose 9, 27 und 10, Vers 16, der sagte auch in gewissen Situationen, ich habe gesündigt. Und er endete dann im Roten Meer. Die Buße der Welt, die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Und bei Judas haben wir das auch, Matthäus 27, Vers 4, Er kam zu den Hohenpriestern und sagte, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Ich habe gesündigt. Und dann machte er Selbstmord. War Betrübnis, aber es war nicht die Betrübnis gottgemäß. Denn Liebe wirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Also sehr, sehr ernst, dieses Beispiel. Und auf diesen Tiefpunkt kommt dann Kapitel 16. Gott schickt Samuel zu Isai, um den neuen König zu salben. Die Familie wohnt in Bethlehem, da wo später der Messias geboren werden sollte, der Stadt Davids. Und Samuel denkt zuerst mal, wahrscheinlich einer von diesen großen Söhnen da, diese tollen Söhne von Isai. Und der Herr sagt, nein, nicht den, nicht den, nicht den. Ich schaue nicht auf das, wo die Menschen drauf schauen, auf das Äußere. Er braucht keinen großen mehr. Und dann kommt schließlich noch David. Den muss man sogar extra noch holen. An den hat man wirklich nicht gedacht, das war Nummer 8 in der Familie. Sehen wir also, in den Großfamilien, da sind die Letzten, sind nicht einfach nur noch Nummern. Das 8. Kind kann ein König werden in Israel. Ja. Hier in 1. Samuel 16 wird erklärt, David ist der Mann, den Gott erwählt hat. Der Herr ist mit ihm. Vers 18. Er war ein guter Musiker. Gleichen Vers. Der Rede verständig. Er war ein Held. Und in dieser Zeit kommt ein böser Geist von Gott geschickt über Saul. 16,14. Aber der Geist des Herrn wich von Saul. Und ein böser Geist von dem Herrn ängstigte ihn. Und seine Beamten sagen, du solltest jemanden aussuchen, der gut Harfe spielen kann, und das könnte dir gut tun. Wir wüssten einen. Bringen Sie David. Und er spielt. Und im letzten Vers sehen wir, Saul fand Erleichterung und es wurde ihm wohl. Und der böse Geist wich von ihm. Wie kann man böse Geister mit Musik vertreiben? Das klingt ja recht heidnisch, oder? Es ist aber überhaupt nicht heidnisch. Denn diese Harfen damals, man weiß ja durch die Archäologie einiges über die alte Musik Israels, die hatten so ein paar Saiten, vielleicht 7, 8 bis 10 Saiten. Man hat keine abstrakte Musik gespielt. Wir kennen abstrakte Musik, das heißt Musik nur instrumental, nur Instrumente. Sondern Musik war wesentlich verbunden mit dem Gesang. Was hat David gesungen? David ist der Liebliche unter den Gesängen Israels. Kommen wir dann darauf in 2. Samuel. Er hat Psalmen gesungen. Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Das ist effektiv so, wenn wir Gott preisen für seine Güte, für seine Gnade, für seine Erlösung in Christus, das haben die Dämonen nicht mehr. Und so hat Saul dann Erleichterung gefunden. Nicht Heilung, aber Erleichterung. Ich habe das von einem Bekannten, der verstorben ist, so mitbekommen. Er war eingeladen, um Seelsorge zu tun an einer besessenen Frau. Und da kam er zu ihr, dann geriet sie in Trance, und da kam plötzlich so eine Männerstimme aus ihr heraus, und der Geist hat begonnen, auf meinen Bekannten zu spucken, und gesagt, dich möchte ich quälen, und ganz abscheulich, und die Frau war weg. Und dann sagte er, das kannst du nicht, denn ich bin in Christus. Und der fuhr so weiter, und dann hat er begonnen einfach zu beten. Zu danken, Herr, danke, dass ich in Christus bin, und fürs Heil begonnen zu danken. Und dann kam die Frau wieder aus der Trance raus und der Geist ist verschwunden. Und dann geweint und die ganze Welt ist voller Teufel. Aber es war schon ein eindrückliches Zeugnis eben in dieser Konfrontation. Da hat er nicht gespielt irgendwelches Exorzismuszeugs gemacht, einfach gedankt. Und der Dämon ging dann. Das ist so die Situation hier mit David. Also Töne vertreiben keine Dämonen. Das muss man nicht meinen, aus dieser Stelle zu schließen. 1. Samuel 17. Nun, der große Saul, und jetzt kommt noch ein größerer. Die Philister haben einen Riesen, Goliath. Wenn man bei den Maßangaben hier die große Elle nimmt, dann kommt man auf 3,37 Meter. Aber für solche Zwecke wurde wohl eher die kleine Elle verwendet, dann kommt man auf 2,92 Meter. Das ist auch nicht schlecht, oder? Beiden Seiten waren die Israeliten, war mal in dem Tal Ela, hat man sich das so vergegenwärtigen können, da die Armee Israels, die Armee der Philister. Und dann kommt dieser Vorkämpfer Goliath, der gottlästert. Und die ganze Armee Israels hat Angst, Saul hat Angst. Und in dieser Situation kommt dann David auf Besuch, von seinem Vater geschickt. So war die Situation vor 2000 Jahren. Israel war ein Volk, das unter der Herrschaft des Satans litt. Und dann sandte der Vater seinen Sohn in diese Welt, um nach dem Wohl Israels zu sehen. Niemand konnte gegen diesen Goliath, gegen Satan kämpfen. Aber der Herr Jesus ist gekommen. Und wie hat David Goliath besiegt? Er hat ihm einen Stein auf ihn geknallt, das so treffsicher, dass er genau in die Schläfe eindrang. Er war aber noch nicht tot. Da fiel er um. Und dann hat David das Schwert Goliaths genommen und hat ihm den Kopf abgeschlagen. Das heißt, er hat mit der Waffe Goliaths, hat der Goliath besiegt. Und jetzt lese ich aus Hebräer 2, wo wir das neutestamentlich übersetzt finden. 2, Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Also Israel waren Menschen von Blut und Fleisch. Hat auch er, der Sohn Gottes, gleicherweise an denselben teilgenommen. Er ist Mensch geworden. Auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hatte. Das ist den Teufel. Und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft verfallen waren. Genau das. Der wahre David kam und hat durch das Schwert, den Tod, der die Waffe des Satans war, hatte den Satan besiegt. Mit eben Menschen, die die ganze Zeit in der Angst vor der Macht Satans waren, die hat er befreit. Und so wurde David zum großen Helden. Also da kommt noch ein größerer als die Probleme, aber dann kommt ein kleiner, den Gott gewählt hatte, und so wird Goliath überwunden. In Kapitel 18 schließt Prinz Jonathan Freundschaft mit David. Und das können wir so vergleichen. Ein Mensch, der zum Glauben kommt und mit dem Messias, mit Jesus Christus, eine Freundschaft schließt. In Johannes 15, 14 bis 15 sagt der Herr Jesus, ich habe euch Freunde genannt, wenn ihr irgend tut, was ich euch geboten habe. Freunde Jesu, wie Jonathan und David. David hat Riesenerfolg beim Volk. Die Frauen, die da Reigen und Gesänge darbringen nach dem Sieg, die rühmen David weit über Saul hinaus. Und wir verstehen, das gab bei Saul massiven Neid. Das hatte einen ersten und einen zweiten Mordversuch zur Folge. Aber in 1. Samuel 19 wird dem Saul vorgestellt, schau mal, welche große Rettung David uns gebracht hat. In Hebräer 2, Vers 3 wird gesprochen über die Rettung Jesu, wie wir dort genannt, eine große Errettung. Auch da sehen wir eine schöne neutestamentliche Verbindung. Aber das vergrößert ja nur den Neid von Saul. Es kommt zu einem dritten Mordversuch und David flüchtet zu Samuel. 19, Vers 18. David aber war geflohen und entronnen, und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was Saul ihm getan hatte. Ich habe da als Parallelstelle hingeschrieben, Sprüche 17, 17. Also David in der Not geht zu Samuel und erzählt ihm einfach alles. Das ist echte Freundschaft, wo man eben einfach erzählen kann. Der Freund liebt zu aller Zeit, und als Bruder für die Drangsal wird er geboren. Kapitel 20, David macht ein Bündnis mit Jonathan. Und es kommt zu einem Mordversuch Sauls an Jonathan, weil Jonathan zu David hält. Und nun weiß David, jetzt muss ich endgültig gehen. Und so kommt es zu einem sehr bewegenden Abschied zwischen David und Jonathan. 19, Vers 43. Ich habe aber geschrieben, das war eine verhängnisvolle Trennung. Jonathan hätte mit David in die Flucht gehen können. Dann wäre er nicht in den Krieg umgekommen. Im letzten Kapitel. Er hielt zu David, aber ging zurück an den Hof. Und wir können den Schluss ziehen, das war wohl ein Fehler. Er hätte mit David weggehen sollen. Kapitel 21. David kommt zur Stiftshütte in Nob. Es ist gerade Sabbat und David in der Not darf Schaubrote essen. Was ja streng verboten war. Nur Priester durften essen. Aber hier war es ein Notfall. Das Brotessen an sich ist ja nicht eine Sünde. Aber wir finden hier das Prinzip, dass diese rituellen Gesetze, die sind dem Gebot der Lebenserhaltung unterstellt. Also ist es erlaubt, war es erlaubt, diese Schaubrote zu essen, und darum war es auch erlaubt, dass der Herr Jesus verschiedene Heilungen am Sabbat durchführt. Weil das Gebot der Lebenserhaltung steht über dem rituellen Gebot der Sabbatruhe. Übrigens, die israelische Armee würde auch mit Billigung aller Rabbiner am Sabbat Krieg führen. Warum? Das ist doch Frucht des Sabbats, natürlich. Aber das Gebot der Lebenserhaltung steht über dem Sabbatgebot. Das kann man auch von dieser Geschichte hier leiten. Aber wichtig ist zu sehen, dass das Schaubrotessen nicht in sich die Sünde ist, sondern es ist ein rituelles Gebot Gottes. David nimmt Zuflucht bei den Philistern in Gat. Wir können nicht mehr auf alles eingehen, weil wir in ein paar Sekunden am Ende sind. Kapitel 22. David flieht in die Höhle Adullam. Aus dieser Zeit stammen Psalm 57 und Psalm 142. Und dort kommen viele zu ihm, die Probleme haben und Not haben. Die finden bei David Trost. Und so ist der Herr Jesus auch heute eigentlich der verworfene Messias in dieser Welt. Und wer heute zu Jesus Christus hält, der darf bei ihm Trost finden. Das sind die Leute in der Höhle Adullam. Und es waren vor allem Leute, die hatten Probleme, persönliche Probleme. Und es ist tatsächlich so, es sind ganz besonders Leute, die haben Probleme, die kommen zur Bekehrung. Die anderen, die keine Probleme haben, meinen oft, ja, dann brauche ich auch keinen Erlöser. Das ist das Problem. Also, aber der Herr Jesus ist besonders da für Leute, die Probleme haben. Und David bringt dann seine Eltern nach Jordanien und sagt dem König dort, nimm meine Eltern auf, ich möchte einfach warten, bis Gott mir zeigt, wie der Weg weitergeht. Er wollte also nicht handeln. Und er wollte einfach warten, bis Gott zeigt, wie es weitergeht. Eine wichtige Lektion für uns. wenn wir nicht wissen, wie geht's weiter, dann sollen wir warten, bis Gott uns die nächsten Schritte klar macht. Dann wird ihm durch Prophetie und durch die Urim und Thummim, also dem Brustschild des Hohenpriesters, wird ihm Wegweisung gegeben. Aber da war ein schlimmer Verräter, Doeg der Edomiter. Er hatte David beobachtet und David verraten. Psalm 52 ist als Folge von diesem grausamen Erlebnis geschrieben worden. Und dann kommt es dazu, dass Saul ein Massaker an den Priestern durchführt und das führt dieser böse Doeg der Edomiter durch. Viele Priester, die sich eben zu David gehalten hatten, wurden massakriert. War schlimm für David. Dann in 1. Samuel 23 finden wir, wie David weiter in die Flucht geht. Und hier wird er durch die Ziphiter verraten. Eine Folge davon war Psalm 53. All diese schweren Erlebnisse, die haben sich an den Psalmen niedergeschlagen. Die Ziphiter verraten David, aber wir lesen etwas Schönes in 24,16. Da gab es nochmals eine Begegnung zwischen Jonathan. Jonathan suchte David auf in der Not und da heißt es, und er stärkte seine Hand in Gott. Ein Freund, der zu ihm hielt. Und dann flüchtet David in die Arava, das ist diese Tiefebene beim Toten Meer. David wird verfolgt, aber plötzlich gibt es einen Philistereinfall und Saul muss mit seiner Armee abziehen, kann nicht mehr David verfolgen. Sehen wir, wie Gott eine Armee benutzen kann, um die Feinde abzulenken zugunsten der Seinigen. Das hat man in der Reformation so eindrücklich erlebt. In der Reformatorenzeit waren die Türken die Gefahr Nummer 1 für Europa. Und das hat damals den Kaiser abgehalten vor der Verfolgung der Reformierten und der Unterdrückung der Reformation. Die mussten gegen die Muslime kämpfen, damit Europa nicht muslimisch wurde und dadurch konnte die Reformation weiter aufblühen. Ganz eindrückliche Parallele. Kapitel 24, David in der Oase En-Gedi. Eine herrliche Oase, die muss man unbedingt mal besucht haben. Das heißt, Quelle des Bockes. Und dort gibt es auch heute noch viele Steinböcke. Kann auf ein paar Meter an die herangehen. Und da kam Saul, verfolgte David, ging in eine Höhle auf die Toilette. Das heißt, er bedeckte seine Füße, das heißt, er ging aufs WC. Oder wenn man auf die Toilette muss, dann kommen da plötzlich die Kleider auf die Füße runter. Ja. Und David gelang es, ein Stück von seinem Kleid abzuschneiden, ohne dass er es merkte. Und dann später zeigt er Saul, wem gehört das? Ah, der war auf der Toilette. Und hat es nicht gemerkt. Und David zeigt, schau, wenn ich es wirklich böse abgesehen hätte auf dich, hätte ich dich auf der Toilette umlegen können. Und David übergibt die Rache Gott. Er will sich nicht selber rächen. Und dann tut Saul, er wird ganz weinerlich und sagt, ach, ich habe gesündigt, das war ganz schlimm von mir. Und er kehrt um. Das ist so typisch für Leute, die keine echte Umkehr erlebt haben. Immer wieder, wenn dann etwas geschieht, da können ganz weinerlich werden, aber es ändert nichts. Es ändert nichts im Leben. Dann kommt Kapitel 25, Samuel stirbt. Und da kommt diese Geschichte mit Nabal, der David zur Weißglut reizte. Und fast hätte sich David an ihn gerät. Nach Kapitel 24, wo er so vorbildlich gesagt hat, ich räche mich nicht an Saul. Das ist Gottes Sache. Und fast hätte er sich da jetzt an einem anderen gerät. Aber Abigail, diese verständige Frau, konnte ihn davor bewahren. Nabal heißt übrigens Tor, Gottlos. Und seine Frau war eine so weise Frau. 25, Vers 33. Sie bewahrt David. Wir sehen hier das Problem einer ungleichen Ehe. Der Mann ist ein total gottloser Mensch und die Frau ist so geistig. Aber sie hat dann nicht gesagt, so, tschüss, Naval, wir gehören nicht zusammen. Sie war verheiratet. Und so stand sie zu ihrem Mann. Und sie hat sich auch eingesetzt, dass David dann nicht ihren Mann umbrachte. Aber dann hat Gott eingegriffen und es kam dann zu einem Herzversagen bei Naval. 26. Wieder wird David durch die Siphiter verraten. Und David hat Gelegenheit, Saul umzubringen, als er schlief. Hat wieder etwas bei Saul im Lager geholt, ist damit ab und dann hat er gesagt, Saul, schau mal, ich war nicht auf der Toilette, ich war beim Schlafen, ich habe nichts gemacht. Und wieder wird Saul ganz reumütig. Das ist Sauls dritte Buße, die nicht echt war. Es gibt Leute, die bekehren sich dauernd. Und trotzdem brechen sie nicht durch, weil sie auch nicht einen wirklichen Bruch machen in ihrem Leben. 1. Samuel 27. All diese Erlebnisse machen, zermürben David. Und er sagt, ja, eines Tages wird mich Saul noch umbringen. Er hat so oft die Hilfe Gottes erlebt, dann plötzlich so ein Tiefpunkt. Wahrscheinlich werde ich doch einmal so sterben. Also David hat wieder Hochs und Tiefs erlebt in seinem geistlichen Leben. Er nimmt wieder Zuflucht bei den Philistern. Und bleibt da einige Zeit, ein Jahr und 4 Monate. Kapitel 28. Saul hat schreckliche Angst vor den Philistern und ihrer Bedrohung. Und er befragt Gott und Gott antwortet ihm. Vers 6. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Es ist eigenartig, in 1. Chroniker 10, 13 heißt es, dass Saul den Herrn nicht befragte. Widerspruch in der Bibel? Nein, man muss nur ein bisschen Hebräisch lesen. In 1. Samuel 28, 6 heißt es Sha'al für Fragen. Das ist einfach Anfragen, Information einholen. Das hat er gemacht. Und Gott antwortet nicht. In 1. Chroniker 10, 13, 14 heißt es Darash. Und Darash heißt suchen, ersuchen, im Sinn von auch die Gemeinschaft mit Gott suchen. Und das hat er nicht gemacht. Er hat Gott einfach informativ abgefragt. Und Gott hat keine Antwort gegeben. Und dann ging Saul zu einer Okkultistin. Und ist bereit, den Samuel spiritistisch heraufzuholen, sie sich ja gewohnt, solches Zeug zu machen und Dämonen zu holen, die sich dann ausgeben für den Verstorbenen. Und plötzlich kommt da einer rauf. Von unten. Nicht übrigens nicht von oben, von unten. Die schreit, die Frau. Offensichtlich nicht so wie sonst. Die Frau bekommt Angst. Und dann sagt der Mann, was störst du mich in meiner Ruhe? Offensichtlich hat Gott Samuel auferweckt. Ja, sein Körper war ja ein Grab. Darum kommt er von unten. Und er sagt ihm eine klipp und klare Prophetie und seinen Untergang voraus. Alles erfüllt. Also ähnlich so wie Mose und Elia auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17, erscheinen konnten. Die kamen als Auferstandene. So kam Samuel, das Auferstandene, ging ja wieder zurück ins Grab. Denn auferstehen und nicht mehr sterben, das war erst möglich seit der Auferstehung Christi. Er ist der Erste der Entschlafenen, der aus dem Entschlafenen auferweckt worden ist und nicht mehr stirbt. Samuels Rede erfüllt sich also. 1. Samuel 29. Die Philister machen wieder Krieg gegen die Israeliten. Und durch Gottes gütige Vorsehung wird David bewahrt, dass er nicht die falsche Seite, auf der falschen Seite mitkämpfen muss bei den Philistern. 1. Samuel 30. Die Stadt, die David gehörte, Ziklag, kommt in größte Bedrängnis. Und in 30, Vers 6 heißt es, in dieser Not, die David da damals erlebte, heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er musste all diese Erlebnisse durchmachen, dieses Schwere im Leben, damit er dieser Psalmendichter werden konnte. Hätte David das nicht alles erlebt, ja, dann würden die Psalmen eben nicht dieses Gewicht für uns haben. Ja, wir sind dankbar, dass David so viel Schweres erlebt hat. Nur bei uns sind wir nicht. Das ist ja klar. Aber so hat Gott aus dem Bösen Gutes geschafft. Und es gibt Streit unter den Leuten von David. Und da sehen wir in Vers 23, wie David durch tiefes Gottvertrauen diesen Streit schlichten kann. Und dann kommt Kapitel 31. Saul stirbt. Die Betrübnis der Welt gemäß bewirkt den Tod. Aber auch Jonathan stirbt. So tragisch. Und wir werden dann nächstes Mal sehen in 2. Samuel, wie schwer das für David war, dieser tragische Tod von Jonathan. Aber offensichtlich war Jonathan nicht am richtigen Ort. Obwohl er ein wahrer Gläubiger war, der wirklich eine echte, lebendige Beziehung zu Gott hatte. Ja, entschuldigt bitte die kleine Überzeit. Aber wir hatten ja auch zu spät begonnen. Darf ich noch bitten, dass vielleicht zwei, drei mit uns kurz beten zum Schluss?